Lies und das, der Buchpodcast.
Guck mal, es funktioniert noch alles, obwohl du ein Update gemacht hast, Larissa.
Ja, zum Glück. Ich hatte nämlich vorhin schon Angst, dachte mir, das ist eigentlich mutig, so direkt vor der Aufnahme noch ein Update zu machen. Aber es hat zum Glück alles funktioniert. Und jetzt sitzen wir hier bei knackeblauem Himmel, du hoffentlich auch, also hier in München zumindest. Und ich bin heute schon meine 10.000 Schritte gelatscht an der Isar entlang, wie man das so macht. Und bin jetzt ganz entspannt. Ja, ich habe richtig gute Laune.
Oh, sehr gut. Ja, ich komme gerade frisch aus Berchtesgaden.
Siehst du mal.
Ja.
Hat dir das auch gute Laune gemacht? Naja, aber du warst ja auf der Autobahn jetzt die ganze Zeit. Das macht nicht so gute Laune.
Ja, stimmt. Heute Vormittag jetzt die ganze Zeit auf der Autobahn, aber davor halt auf Berge starrend. Männer, die auf Berge starren.
Ja,
keine Ziegen. Einmal habe ich ein paar Ziegen gesehen. Ein paar Ziegen gab es. Die Kühe sind ja alle noch drin. Weißt du, da stehen momentan keine Kühe.
Oh, das ist meine Chance eigentlich, in die Berge zu gehen, mal ohne Kühe. Ich mag ja keine Kühe.
Nirgendwo Kühe. Aber gestern habe ich zwei Ziegen gesehen, die sich um diesen kleinen Felsen gestritten haben. Die wollen ja mal so rauf. Da stand halt so ein kleiner Felsen im Garten und beide wollten irgendwie oben auf den Felsen rauf.
Mein Felsen. So. Ja, okay.
So.
Du, wir fangen an mit unserem Bildungsauftrag, würde ich sagen.
Jawohl.
Es waren doch keine Spreiznieten, diese goldenen Dinger.
Ohoho,
beim letzten Mal. Das wird jetzt langsam zum Running Gag. Die Tina hat uns korrigiert. Weil Spreiznieten klingt total korrekt, aber es ist was ganz anderes. Sondern es sind Musterklemmen.
Musterklammern. Also ich kenne sie auch als Musterklammern, glaube ich.
Ja, schaue ich nach. Nicht, dass wir schon wieder Post kriegen.
Du, das ist wahr.
Musterklemmen.
Ah, okay.
Musterbeutelklammern oder Musterklemmen.
Musterbeutelklammern.
Geht beides.
Das ist das offizielle Wort.
Musterbeutelklammern.
Oder auch Musterklammer.
Genau.
Also offiziell bei Wikipedia steht Musterklammer.
Ganz günstig.
Genau, auch eine Musterbeutelklammer. Eine Klammer aus Metall, die Versandtaschen, Musterbeutel und Ähnliches verschließt. Ne?
Jetzt wissen wir es ganz genau.
Ja.
So. Dann wollte ich noch sagen, am 17. März, also an dem Tag, an dem diese Folge hier offiziell rauskommt, für alle Nicht-Steadys, wäre Siegfried Lenz 100 Jahre alt geworden. Was verbindest du mit Siegfried Lenz?
Gar nichts. Deutschstunde.
Gut.
Nicht gesehen. Ich glaube, nicht einmal den Film gelesen habe ich von ihm nichts bisher.
Ich glaube, ich habe mal als Teenager ein einziges Buch, aber das, also ja. Genau, aber trotzdem alles Gute zum Geburtstag, Herr Lenz. Dann wollte ich noch sagen, ich hatte eine Leseflaute, aber eine kurze zum Glück.
Okay.
Ich habe nämlich dann bei ich habe unter den Steadys gefragt, was ich als nächstes lesen soll.
Ja.
Ich gucke jetzt in diesem Moment rein, was gewonnen hat. Warte.
Ach wirklich?
Gucke.
Du hast das noch nicht gemacht?
Nein.
Okay.
Ich gucke jetzt, das war knapp. Okay, 42% sagen, und das sind die Gewinner, ich soll von Maggie O'Farrell Hamnet lesen. Das ist dieses Buch, das verfilmt jetzt gerade im Kino ist.
Mhm.
35% haben gesagt, ich soll von Joost Omen Ein volles Leben lesen. Und 21% von Martina Bergmann, Das Fräulein Buchhändlerin. Ich werde sie trotzdem alle drei lesen, aber in der Reihenfolge halt jetzt. Erstmal werde ich Hamnet lesen. Und jetzt sage ich dir aber noch, was mich aus dieser Leseflaute rausgebracht hat. Das fand ich nämlich total schön. Es haben ganz viele Leute dann bei Instagram Beispiele gebracht, was sie tun, wenn sie in der Leseflaute sind. Ganz, ganz oft wurde erwähnt, man soll einfach mal Bücher aus einem anderen Genre lesen. Also eine hat zum Beispiel auch gesagt, einfach mal ein Kinderbuch zwischendurch lesen. Oder ein Sachbuch oder ein Krimi oder so. Das fand ich gut. Also ihr könnt mal reingucken bei Instagram auf unserem Account. Da hatte ich das letzte Woche geschrieben oder vorletzte. Und da könnt ihr mal nachlesen, falls ihr auch gerade eine Leseflaute habt. Und eine hat geschrieben, ich lese gerade Die Riesinnen. Und das hat mich aus meiner Leseflaute rausgebracht.
Oh.
Und dann dachte ich mir, oh, das habe ich doch auch gerade hier geschickt bekommen, weil wir das nämlich heute verlosen dürfen. Mehr dazu später. Und dann habe ich mir eins von diesen Verlosungsexemplaren genommen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir und habt das einfach mal gelesen. Also eine von euch gewinnt ein etwas gelesenes Buch.
Oh nein, das kannst du nicht sagen. Das geht aber nicht.
Doch, weil ich konnte dann nicht anders. Ich musste das lesen und das ist echt toll.
Es ist toll, ja.
Ja.
Ich sah erst gestern, ich glaube bei Instagram oder so eine Buchhändlerin und ich war nicht mal sicher. Haben wir das bei uns schon vorgestellt?
Mm-mm.
Hat neulich jemand das vorgestellt?
Mm-mm.
Als Tipp? Ich dachte nämlich kurz, ich habe das gehört in Erinnerung und die quasi hat davon geschwärmt, als sei es das Buch des Jahrhunderts und es sei das Buch, nein, du wüsstest das, du brauchst jetzt nicht nachgucken.
Doch, ich gucke
es nach.
Du kennst mich doch, ich habe doch auch schon Bücher zweimal gekauft und so.
Das stimmt.
Nee, es kam noch nicht. Nein.
Okay, ich dachte, es hätte jemand erwähnt. Auf jeden Fall sagte sie, das ist für sie ein sensationell tolles Buch. Und dafür sei sie Buchhändlerin geworden. Also so ungefähr. Ich übertreibe jetzt ein kleines bisschen, aber die war hin und weg. Und das hat mich neugierig gemacht.
Sehr schön, sehr schön. Ja, später dann mehr dazu. Ich habe nämlich noch, das wollte ich dir auch sagen, ich habe Post bekommen und das sagt man so, ja, und da denkt man an E-Mails. Nein, ich habe richtig Post bekommen. So Oldschool Post, Analogpost.
Okay. Alrighty.
Ja, und zwar einmal habe ich eine Postkarte bekommen. Ich sage jetzt keinen Namen, weil ich nicht weiß, ob die das wollen. Von einer Gewinnerin einer unserer Verlosungen. Die hat schon mal geschrieben und die hat, was ich total süß finde, diese Idee, die hat Briefmarken beigelegt. Als kleines Geschenkchen.
Wirklich?
Und hat dazu geschrieben, könnt ihr sicher brauchen, oder? Ja, können wir immer brauchen. Klaro. Finde ich total nett. Und das andere war, und da sage ich jetzt auch keinen Namen, aber ich sage, dass es mich wirklich gerührt hat. Ich habe einen, ich zeige ihn dir, guck mal. Ich habe einen 2 Seiten langen, richtigen, handgeschriebenen Brief bekommen.
Oha.
Mit Füller auf Papier ohne Linien, was ich immer eine richtig tolle Leistung finde und so. Und das, ich muss sagen, das hat mich wirklich richtig gerührt. Das ist, ich habe seit Jahren, glaube ich, man kriegt mal eine Postkarte aus dem Urlaub oder so, aber einen handgeschriebenen Brief habe ich wirklich ewig nicht mehr bekommen. Und ich glaube, das sollte man öfter machen. Jemandem mal einen richtigen Brief schreiben, damit man nicht immer nur Rechnungen bekommt, bevor in Deutschland die Briefkästen und so abgeschafft werden, so wie es in Dänemark schon passiert ist.
Absolut, da gibt es so gut wie keine Post mehr. Also dann wahrscheinlich von irgendwelchen privaten Unternehmen, die sich um solche Briefe kümmern, aber es ist abgeschafft. Was für ein krasser Move, oder?
Ja,
von der
total irre.
Regierung da.
Ja.
Ja, ich glaube seit Anfang des Jahres oder letztes Jahr schon.
Es war
damit
auf jeden Fall
angefangen.
So eine große Nachricht, genau. Und erst wurde es sehr, sehr teuer und dann wird es abgeschafft. Und ich finde es echt schön, dass es bei uns noch Briefe gibt, auch wenn ich wirklich keine mehr bekomme. Aber ich war so ein Kind der Brieffreundschaften. Ich hatte immer ganz viele Brieffreundschaften und habe dann aus Köln und Kevela und so immer Post bekommen von meinen Brieffreunden.
Ja. Es kamen aber auch wohl viele Briefe oder Pakete nie an in Dänemark. Also das ist auch wohl ein Grund gewesen, dass die Post da, ich weiß nicht so besonders zuverlässig war.
Okay.
Auf jeden Fall hörte ich von jemandem, der erzählte das im Radio beim Deutschlandfunk, bei Deutschlandfunk Kultur in der Mittagssendung, erzählte, dass er öfter mal Dinge nach Dänemark geschickt hat. Briefe, Pakete, die nie angekommen sind.
Oh je.
Also es war an dem Tag, an dem das bekannt gegeben wurde. Ja. Deswegen konnte er dazu etwas sagen. Er hatte also auch richtig Erfahrung mit der dänischen Post. Und das war interessant, war das. Also,
okay. Hast du denn in deinem Kurzurlaub Bücher gelesen?
Ich bin kaum zu lesen.
Gar nicht dazu.
Weißt du was, ich habe ein paar Bücher angefangen und es ärgert mich total. Und ich bin jetzt vielleicht wieder bei einem Buch gelandet, ich fange aber gerade erst an und es spielt in Dänemark.
Nein,
ja,
schöne Überleitung.
In Dänemark. Und ich glaube, das gefällt mir ganz gut.
Ja.
Ansonsten habe ich so 1-2 Bücher angefangen, darunter auch Wegradiert von Percival Everett. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast.
Oh, das Neue von Percival Everett?
Naja, das ist kein Neues.
Es
ist aus dem Jahre 2001.
Ja.
Da wurde es zunächst mal veröffentlicht. Und weil er jetzt so erfolgreich ist, dieser Tom Sawyer-Geschichte da.
Ja.
Deswegen haben sie das jetzt nochmal neu veröffentlicht.
Ah, ich dachte, der schreibt so schnell. Ah, verstehe.
Und es hat auch was, ich bin mir es geht um einen Schriftsteller. Und der schreibt aber Bücher, die keiner lesen kann. Also der schreibt so intellektuelles Zeug, von dem auch seine eigene Familie sagt irgendwie, sorry, das können wir nicht lesen. Und auch sein Verleger sagt, es ist einfach schwierig, es gibt keinen Markt dafür.
Mhm.
Ja, und er ist also auch Professor, Dozent an einer Universität und so, aber auch eben Schriftsteller. Aber er verkauft ihn so. Und teilweise ist die Geschichte auch eigentlich ganz gut und zwischendurch aber auch irgendwie so ein bisschen zäh. Und deswegen habe ich es zunächst einmal beiseite gelegt.
Ich hatte die Zusammenfassung gelesen und ich habe es mir dann auch schicken lassen. Und das erinnert mich so sehr an diese Geschichte von Yellowface, oder?
Okay.
Es ist doch eigentlich, also auch so dieses eine ist nicht so erfolgreich mit dem, was sie tut. Und dann schreibt sie was anderes, was leicht leichtfüßiger ist oder klaut es in dem Fall ja, ja. Und wird damit total erfolgreich.
Ja, auch ist das Argument, er sei nicht schwarz genug ja. als Autor in seiner Wahrnehmung.
Interessant.
Aber ich bin auch noch relativ, ich bin im ersten Fünftel
okay.
noch und habe es aber erst einmal beiseite gelegt. Und
okay.
Ja, jetzt habe ich etwas, was so unter die Kategorie Schmöker fällt.
Jetzt musst du doch das mitbringen, was du letztes Mal, wo du mich schon die ganze Zeit so neugierig gemacht hast.
Ja, habe ich auch dabei.
Ist es das?
Ja, habe ich auch dabei.
Ah, ja, ja, okay, dann sag ja. mal ersten Satz bitte.
Ja, vorher habe ich auch noch eine kurze andere Geschichte.
Oh Mann.
Und ja. das fand ich auch ganz interessant, weil ich las in einem dieser Bücher,
ja.
las ich von einem Hotel und sie geht runter ins Hotel, in die Lobby und dort steht ein großes Buchregal. Und dann hieß es, sie geht an dem Einbauregal aus Eichenholz vorbei und erst jetzt fällt ihr auf, dass etwas mit den Büchern nicht stimmt. Mhm. Die Bücher sind nämlich alle umgedreht. Man sieht nur den Buchschnitt. So entsteht ein monochromes Muster, ein Trend, den sie mal in einer Wohnsendung gesehen hat. Verrückt, sie hat sich damals darüber empört und ist es jetzt im echten Leben umso mehr. Und da denke ich, machen das Menschen? Ich meine, es hat was unglaublich Gleichmäßiges und wahrscheinlich auch Ruhiges, aber das habe ich noch nie gesehen. Macht das wirklich jemand?
Ich habe es im Hotel gesehen und habe gleich wieder Bücher umgedreht, weil ich das total doof finde.
Okay, was hast du umgedreht?
Sie macht das weiß nämlich, ich nicht mehr.
Das sie macht es nämlich Klassiker. Auch in dem Buch.
Das waren so Billigbücher. Weißt du, ich glaube, dass Hotels manchmal irgendwie ausgemusterte Bücher vom Flohmarkt oder sowas dann nehmen. Also das ist keine tolle Literatur, sondern das ist dann halt irgendwie Konsalik und Uta Danella oder so.
Okay,
ja. Und dann, das war jetzt nichts Tolles, da war nichts Tolles ja. dabei. Aber ja. dass sie halt trotzdem wie ein volles Bücherregal aussieht.
Bei,
ja, lustig.
Bei ihr ist es einmal Mrs. Dalloway von Virginia Woolf,
okay.
was sie da umdreht im Hotel. Und dann eines, das heißt Das Haus der Freude.
Aha.
Ich weiß nicht, was das ist. Und Huckleberry Finn. Das sind okay. so drei Bücher, die sie dann einfach mal umdreht. Und ich fand es kurios und habe mich gefragt, ob das wirklich jemand macht. Aber offensichtlich schon.
Ja gut, also was es ja häufiger gibt, ist diese Sache nach Farben im Regal und so. Dass man es nach Farben
dann, sortiert. Ja, natürlich, aber das ja. verstehe ich ja auch.
Ja.
Aber dann weißt du trotzdem, welches Buch das ist.
Vor allem stell dir mal vor, du suchst dann ein bestimmtes Buch, wie lange du dann suchen musst, bis du das ja. findest.
Das ist eine Sache für Wetten, das. Hier, wenn 6. Oktober oder wann das ist.
Ich erkenne
oder
die 6. Bücher
Dezember.
Von
genau, ich erkenne die Bücher nur am Schnitt. Larissa, jetzt mal ohne
nein,
Witz.
Nein,
Tom und Bill suchen Wetten bereits für, ist es der 6. Dezember? Ich glaube, meine ist es der 6.
Irgendwas
Dezember.
Im Winter, ja.
Die suchen natürlich Wetten gar nicht. Ich erkenne, Achtung, ich erkenne die komplette Bayerische Landesbibliothek nur am Buchschnitt. Ey, was
du
sagst
zahl
du?
Mir pro Monat jetzt 5.000 Euro, dass ich überhaupt kein Geld mehr verdienen muss oder sowas und dann setze ich mich hin und dann mache ich das.
Ja, das, ja, naja, auf jeden Fall interessante nee. Geschichte. Mhm. Es waren übrigens Sonette von Shakespeare, das erste, was sie umdrehte.
Mhm.
Die anderen waren, glaube ich, beim zweiten Gang, aber beim allerersten Mal, da war es Sonette von Shakespeare. So.
Okay. Aber jetzt fangen wir an mit unseren ersten Sätzen. Ich bin schon so gespannt, was du mitgebracht hast.
Mein erster Satz.
Ja.
Das Hotel sieht genauso aus, wie Phoebe gehofft hat. Es sitzt oben auf der Klippe wie ein stattlicher alter Hund und wartet geduldig auf ihre Ankunft.
Okay. Es erinnert mich an ein Buch, das ich gelesen habe, aber das kann es eigentlich nicht sein.
Bin ich ja voll
hast
gespannt.
Hast du auch eine Phoebe? Nee, weiß
Phoebe.
Ich nicht.
Okay. Ah, okay. Welches war denn deines?
Das war von dem Benjamin Myers.
Ah, okay, verstehe.
Weißt du, das war auch auf so einem, mit so einem Hotel auf einer Klippe.
Ja,
aber das
okay,
kam, glaube ich, erst später.
Dein so. Erster Satz?
Mein erster Satz? Die Dunkelheit ist sprichwörtlich und wild. Sie türmt sich in den Wolken, die über dem Tal liegen, und streckt sich weit bis an die Zipfel des Himmels. Sie kommt mit dem Wind und verschlingt den hellen Tag, dringt bis in die Häuser, bis in die Zimmer, die Köpfe.
Okay, puh, das klingt ja ein bisschen zwischen spannend und intellektuell.
Ja, das trifft sehr gut.
Oder ein bisschen spannend. Okay, erzähl mal, was ist deins?
Nein, du musst jetzt anfangen, wissen? Weil ich war letztes Mal schon so neugierig und du hast es ja nicht verraten, trotz all meiner Tricks. Also verrate.
Mein Buch ist von Alison Aspach, also Aspach geschrieben.
Ja.
Und es heißt Wedding People.
Das habe ich doch gelesen.
Hast du Wedding People gelesen?
Ja, das habe ich gelesen. Okay, erzähl.
Ein Wunder, dass du das noch nicht vorgeschlagen hast. Nein, na dann erfreue dich doch an den Dingen, die ich hier zitiere. Es geht um Phoebe da.
Ja.
Die hat eine Stelle an der Universität, ist Literaturdozentin und ist gerade von ihrem Mann verlassen worden. Der arbeitet auch mit ihr in der Abteilung und der ist mit einer Kollegin jetzt zusammen. Sie ist am Tiefpunkt ihres Lebens und sie flüchtet dann Hals über Kopf und landet in einem edlen Hotel, das heißt Cornwall Inn, hat dort versehentlich ein Zimmer bekommen, denn eigentlich war das komplette Hotel für eine Hochzeitsgesellschaft reserviert. Es gab also irgendeine Art Fehlbuchung und wir reden von einer 1-Million-Dollar Hochzeit. Und eben, ich will für euch alle, die ihr das Buch noch nicht kennt, kurz das Anfangsszenario schildern. Irgendwann kommt ja die verwirrte Braut zu ihr und fragt sie, was wollen Sie hier? Und sie antwortet, ich will mich umbringen. Also sie ist in dieses Hotel gekommen, um sich umzubringen. Und die Braut sagt dann irgendwie, bitte, bitte mach das nicht hier. Aber Phoebe denkt nur, ich muss. Dies ist der einzige Ort, der sich passend anfühlt. Ein Fünf-Sterne-Hotel, 1000 Meilen von zu Hause entfernt, voll mit reichen Leuten, Fremden, die ihr Tod kaum tangieren wird. Ja, und Personal, das so gut ausgebildet ist, dass es angesichts ihrer Leiche nur nicken und sie morgens leise durch den Dienstbotenaufzug entsorgen wird. So, und dann sagt die Braut wieder, ich muss dich warnen. Ich warne dich, wenn du deine Pläne nicht änderst, dann werde ich das an der Rezeption melden. Die können einen zahlenden Gast nicht wegschicken, nur weil er traurig ist. Der Gedanke belustigt sie. Es tut mir leid, aber wir haben abgestimmt und sie sind zu dem Ergebnis gekommen, dass sie zu traurig sind, um hier zu bleiben. Also man kriegt ja schon so ein bisschen von diesem Humor mit. Die Braut daraufhin, ich weiß, dass dies die fucking allerschönste Hochzeit wird. Und wenn ich morgen früh aufwache und deine Leiche wird durch die Lobby gefahren, werde ich mich davon nie wieder erholen. Das versichere ich dir. Ich auch nicht, sagt Phoebe. Lass das, sagt Lila. Und dann fängt die Braut tatsächlich an zu weinen. Und Phoebe denkt nur, es ist seltsam befriedigend und schrecklich zugleich, das mit anzusehen. Als würde man zuschauen, wie ein wunderschönes Gebäude eingerissen wird. Und da kriegst du gleich schon ein Gespür für Sprache. Einfach für diese Sprache, die wirklich auch voller Bilder ist und wirklich voller Humor. Und Phoebe ist von Natur aus relativ neugierig und auch ihr Todeswunsch kann diese Neugierde nicht killen. Und sie steht dann am Balkon und guckt auf diese Hochzeitsgesellschaft da unten und denkt dann nur, ja, ich habe Hochzeiten schon immer geliebt. Ja, sie würde jede Serie zu Ende gucken und jedes Buch zu Ende lesen, wenn darin noch eine Hochzeit ansteht. Ja, so ist sie auch durch die ellenlangen Romane im Graduiertenkolleg gekommen, hat hunderte von Seiten gelesen, nur um die Leute zum Schluss beim Heiraten zu erleben. So, also es gibt wunderbare Blicke auf das Leben hier in diesem Buch. Dieses Leben von Phoebe stellt sich ihr selber ein bisschen dar. Sie ist ja Literaturdozentin, wie ein russischer Roman. Und es gibt dann diesen Satz von ihr, vielleicht muss ich einfach akzeptieren, dass mein Leben ein russischer Roman ist. Also russische Roman, das sind Romane mit Figuren, die epische Abenteuer erleben, voller Leidenschaft, nur um am Schluss doch abzunippeln. Und es gibt haufenweise schöne Sätze hier, wie Phoebe stand für einen Moment nur da, platt gemacht und nackt wie eine Landschaft nach dem Bombentreffer. Also, und es macht eine solche Freude und es wird eine sehr turbulente Woche überwiegend in diesem Roman geschildert. Und das vielleicht noch als letztes Zitat. Das hier ist die Woche der Braut. Die Braut sollte hilflos sein, ihr sollten Getränke gebracht, sie sollte jederzeit gepampert und mit Komplimenten überhäuft, wie ein Küchenbrand gelöscht, wie ein wütendes Kleinkind beschwichtigt und wie eine Puppe liebkost werden, bevor ein livrierter Fremder sie zum Altar ihres neuen Lebens kutschiert. Also es sind hier zwei Frauenfiguren, die in völlig unterschiedlichen Stadien ihres Lebens sind und hier aber aufeinandertreffen und natürlich das Leben der anderen jeweils dadurch auch beeinflussen, vielleicht ja sogar ein bisschen Hoffnung schenken. Es sind die Figuren und die Sprache, die diese Geschichte tragen. Du musst immer wieder lachen und erfreust dich an den Formulierungen. Manchmal auch musst du nachdenken. Die Dialoge sind sehr pointiert und voller kluger Beobachtung über das Leben. Ich fand das ein so schönes Buch. Wedding People. Dass du das gelesen hattest und noch nie erwähnt hast.
I can't believe it. Ja, dann habe ich wahrscheinlich wieder in der gleichen Woche eins gelesen, was halt noch besser war oder so. Keine Ahnung.
Du hast es zumindest
nicht vorgestellt. Ich habe es auch gerne gelesen. Natürlich. Das sind auch 450 Seiten oder so. Das ist relativ dick.
Ein bisschen länger.
Und es ist sehr amerikanisch einfach. Also man kann sich das, finde ich, so vorstellen, so eine typische Hochzeitsgesellschaft, die das ganze Hotel kapert sozusagen und da über alles drüber walzt.
Ja, und es sind wirklich gute Figuren dabei. Und ja. Es ist nicht nur lustig, es ist keine Komödie, es ist auch nicht nur schwarzer Humor, es ist auch immer wieder sehr rührend, ja. Und auch die Figuren wie zum Beispiel Lila, so heißt die Braut, Lila, ja, die könnte man ja schnell als reiches Püppchen, das diese 1 Million Dollar da einfach verbläst für diese Hochzeit. Und das ist der große Traum, den sie da lebt. Und ich wirklich, ich kriege die Krätze, wenn ich das schon lese. Wenn ich von einer solchen Hochzeit höre, weißt du, was da alles gemacht wird. Eine ganze Woche wird gefeiert. Und sie hat ganz konkrete Vorstellungen. Und dann wird das Essen wird sogar geübt. Verstehst du, das Essen?
Ja, Rehearsal Dinner ist, aber das gehört dazu.
Ja, ich weiß. Aber ich persönlich kriege da total die Krätze. Und man hätte diese Lila da auch einfach nur wahnsinnig unsympathisch und auch darstellen können, ist sie aber nicht.
Nee,
also,
das
auch mit ihr fühlt man sehr mit und es ist auch berührend, aber vor allem unglaublich humorvoll und wirklich virtuos geschrieben, obwohl es eigentlich ein ganz leichtes Buch ist. Mhm. Es ist wirklich leicht und es liest sich auch total leicht. Also, ja, ich war begeistert, das kann ich sagen. Ich war total begeistert. So, was ist es bei dir?
Bei mir ist es, oh Wunder, Die Riesinnen.
Ach, du hast es sogar zu Ende gelesen.
Ja, von Hannah Heffner. Das kannst du nicht weglegen, das ist, geht gar nicht. Also ich habe auch deswegen jetzt ein bisschen Probleme, weil ich zwei andere Bücher, die ich längst lesen müsste, deswegen noch nicht gelesen habe. Und deswegen habe ich ein schlechtes Gewissen. Unter anderem unser Buchclub-Buch.
Ah ja, da ist ja Zeit.
Ja, 26. März, ist gar nicht mehr so viel Zeit. Bis dahin müssen wir das alle gelesen haben, dass wir drüber reden können. Und ich wollte ja noch ein paar Fragen mir überlegen, die ich dann bei Instagram noch reinstelle, damit ihr euch dann Gedanken machen könnt, worüber wir da sprechen. Aber gut, das mache ich jetzt auch noch irgendwann.
Ja.
Also, in diesem Buch geht es um drei Frauen. Die sind alle groß und dünn und sie heißen mit Nachnamen Riesberger und leben in einem kleinen Dorf im Schwarzwald. Und dieses Dorf ist ihre Heimat und doch hadern sie aus unterschiedlichen Gründen damit. Wir fangen an mit Lise. Lise heiratet in den 60er Jahren Bernhard und soll mit ihm eines Tages dann die elterliche Metzgerei übernehmen.
In Deutschland?
In Deutschland im Schwarzwald, genau.
Ah ja, das war im Schwarzwald,
ne, richtig, genau. Und dann gibt es dann noch als zweite Geschichte ihre Tochter Cora, die es dann hinaus in die weite Welt zieht und dort trifft sie dann einen Mann namens Jasper oder Jasper. Und über ihn heißt es, Jasper ist wie Honig, an ihm kleben die Menschen, um ihn herum ist das Licht wärmer und alle werden zu Fliegen. Er kann Gedanken zu Wahrheiten machen, die keiner hinterfragt. Er kennt jeden und jeder will ihn kennen. Sie sind mal 10, mal 20. Sie sind überall, wo die Erinnerungen gemacht werden. Und das ist, finde ich, so ganz typisch für diesen Erzählstil von Hannah Heffner. Also die schafft es, einen Menschen in ganz wenigen Zeilen einzufangen und schon hat man ein perfektes Bild dieser Person, obwohl es ja nicht einfach nur eine Beschreibung ist, sondern es geht ja nicht ums Äußere, es geht ja wirklich darum, wie dieser Mensch ist. Und noch ein Beispiel, als sie zum Beispiel die Eltern ihres Freundes kennenlernt, heißt es, Klaus und Sylvie tun so, als seien sie alle gute Bekannte. Sie sind freundlich, sind sie wirklich, fragen höflich, ohne sie auszufragen. Man könnte sich wohlfühlen, wenn man nicht die ganze Zeit das Gefühl hätte, sterben zu wollen. Fand ich sehr, sehr schön. Also von der ersten Seite an mag man diese Frauen. Sie sind unbequem, sie sind nicht angepasst, aber in ihrer jeweiligen Zeit und Haut dann auch irgendwie gefangen. Also sie kommen dann auch nicht wirklich raus. Und was mich wirklich begeistert hat, war eben die Sprache. Das ist eben auch das, was du ja immer hervorhebst. Es muss beides passen. Es muss die Geschichte passen, aber auch die Sprache. Und zwar noch zwei Beispiele. Eva sagt nichts, wartet einfach ab. Was gäbe es schon zu sagen, was sie nicht längst gedacht hätten? Finde ich super, den Satz. Mhm. Oder sie kommen in ein altes Haus von einer sehr alten Frau und da heißt es dann, die Luft ist kühl und staubig, es riecht nach Schuhcreme und anderen Dingen, die niemand mehr besitzt. Es riecht nach altem Leben, nach nicht mehr vielen Sommern. Woher die Luft das immer weiß. Ja, super.
Woher die Luft das
also
immer
das
weiß.
Sind, das waren wirklich schön. So Sätze, wo ich die ganze Zeit, also ich hätte gerne noch viel mehr rausgeschrieben und unterstrichen, aber es war halt ein Analogbuch und da weißt du ja, habe ich immer ein Problem damit, weil da muss ich es mit dem Handy fotografieren und dann kopieren und dies und das. Deswegen habe ich das nicht so oft gemacht. Aber eigentlich kann man auf jeder Seite mindestens drei Zeilen unterstreichen, weil die so grandios geschrieben sind. Ich bin hin und weg von diesem, ich glaube, es ist ein Debüt von Hannah Heffner, Die Riesinnen. Es ist ein zu Recht gehyptes Buch, nachdem ich letztes Mal mich ja über Real Americans ein bisschen ausgelassen habe. Diesmal, finde ich, ist es zu Recht gehypt und mit einem großen Marketingbudget versehen. Es hat mich aus meiner Leseflaute befreit, deswegen bin ich ihm an sich schon sehr dankbar. Und ist somit jetzt schon das dritte Buch in diesem Jahr mit voller Punktzahl. Das ist bei mir wirklich, ich bin da sehr streng.
Wow.
Aber das waren jetzt drei fantastische Bücher und ja, lest sie bitte alle. Die Riesinnen von Hannah Häfner.
Okay, nicht ja. schlecht.
Ja.
Nicht schlecht.
Es war ganz richtig schön. Gut. Richtig okay. gut.
Die Riesinnen, habe ich Lust drauf jetzt.
Ja. So, ich habe aber geguckt, was es noch neu gibt. Vielleicht interessiert euch das, weil es erscheinen so viele Bücher jetzt gerade im Moment. Ich denke, das hat mit der Leipziger Buchmesse zu tun, die ich auch eigentlich alle noch lesen will. Also 5.3. ist erschienen Strahlen, 320 Seiten von Verena Staufler, Frankfurter Verlagsanstalt. Da geht es um die Künstlerin. Künstlerin, ich muss auch mittendrin mal Luft holen. Um die Künstlerin Ava, die in eine Dreiecksliebelei gerät. Dann gibt's ein Buch am 6.3. erschienen von Josef Lautenbachers Reise nach Flats, das ist der Titel, finde ich sehr schräg, 108 Seiten von Jörg Behler im Knapp Verlag. Und da steht im Mittelpunkt ein Mann, der gerade frisch Rentner wird und vor seiner Ehefrau flüchtet. Dann kam am 10.3. Moosland, 224 Seiten von Katrin Zipse im Dumont Verlag. Da geht es um Else, die 1949, das finde ich super spannend, nach Island geht, wie ganz viele junge Frauen aus Deutschland, weil die Bauernpartei dort dazu aufgerufen hat, dass man ein Jahr lang auf den Höfen dort arbeitet und eventuell ja auch einen isländischen Bauern heiraten könnte. Dann gab es noch den Prozess der Modernisierung, 180 Seiten von Achim Stegmüller im Ganz Verlag. Da geht es um, ja, das finde ich auch total schräg, da geht es einerseits um die Bauernaufstände vor 500 Jahren und dann auch noch um die Machtkämpfe an einer Uni in Kyoto. Also die Leute kommen auf Ideen. Genau, dann im Penguin Verlag Co. Das ist ein Buch, das ist so schwer zu finden, weil man schreibt immer nur Co., also C-O., und dann kommt halt sehr, sehr vieles, aber nicht dieses Buch. Also man muss ein bisschen danach suchen, von Rina Schmeller. Da geht es um die Co-Abhängigkeit einer Frau zu einem drogensüchtigen Mann. Finde ich auch ein sehr wichtiges Thema. Zwei habe ich noch. Hummelhirn wird dich freuen.
Hummelhirn, sehr
das
gut.
Neue von Judith Holofernes.
Oh, Judith hat ein neues Buch.
Yes, im Kiwi Verlag.
Wusste
da geht es um ihre Kindheit.
Habe ich noch 304 nicht mitbekommen.
Seiten. 12.
Oh,
März rausgekommen.
Schreiben.
Wusste ich, dass dich das freut. Und dann, das fand ich so süß, habe ich von Christina Hauf, du erinnerst dich, wir hatten sie als Gästin, die für Schattengrünes Tal war sie bei uns. Und Christina Hauf hat mir über Instagram oder uns geschrieben und hat ein Buch empfohlen, das jetzt gerade rauskam am 12. März, und zwar Elbland von Claudia Riekel im Ullstein Verlag. Und hat gesagt, hey, das ist total toll und das müsst ihr auf jeden Fall lesen. Das finde ich so süß, dass eine Autorin praktisch eine Kollegin empfiehlt. Da geht es darum, dass Ninas Mutter Irma stirbt und Nina ist endlich frei, in Anführungszeichen, aber gleichzeitig auch verloren. Also reist sie nach Tschechien in die ehemalige Heimat ihrer Mutter. So. Also das sind alles Bücher, da wo ich mir immer denke, das ist so ein Stapel, der da rausgekommen ist. Und man will sie eigentlich alle lesen, weil sie alle super spannend sind. Und so wahnsinnig unterschiedlich, ja? Also das, ja, irre. Und wann können wir die alle lesen? Wann bitte? Sag
erst
mir
dachte
wann.
Ich, das ist ein Tell Hamburg-Roman wie der Elbland. Aber das Elbland ist nämlich Region in Sachsen.
Okay.
Genau, das sächsische Elbland. Das ist nämlich relativ bekannt. Und ich glaube, davon handelt es denn eher.
Okay.
Es ist nicht Hamburg. In Hamburg sagt keiner Elbland.
So viele Bücher. Viele Bücher. Hast du einen schönen Satz? Soll ich den tollen Jingle abfahren?
Aber selbstverständlich.
Ja. Yeah.
Noch ein Satz.
Wusstest du, was denn? So, ich zitiere.
Du hast jetzt wieder was von Julie C., das weiß ich eh schon.
Ich zitiere. Wusstest du, dass die menschliche Seele in der Zirbeldrüse sitzt? Ach, hör auf, sagt er. Die Seele ist nichts weiter als ein Geschnatter von Nervenzellen.
Mhm. Ist es von Julie C.?
Nein.
Nein.
Nein, es ist nicht. Ja. Ich fände es so lustig. Erstmal, wusstest du, dass die menschliche Seele in der Zirbeldrüse sitzt? Ach, hör auf, sagt er. Die Seele ist nichts weiter als ein Geschnatter von Nervenzellen.
Geschnatter
von Nervenzellen. Das finde ich ganz interessant. Es ist von Angelika Klüssendorf ein Roman, der heißt Jahre später.
Mhm.
Die Geschichte einer relativ schwierigen Beziehung. Also wir haben einfach April, die ist Schriftstellerin und die lernt bei einer Lesung einen Mann kennen, Ludwig, Chirurg, genauso ein Einzelgänger wie sie, schräger Typ, aber auch so ein kleiner Lügenbaron. Ja, man hat Gemeinsamkeiten, aber es gibt eben auch genauso viele Dinge, die die beiden so auseinandertreiben. Ein Buch mit ganz wunderbaren Dialogen. Jahre später.
Angelika Klüssendorf. Ja. Nicht gelesen.
Angelika Klüssendorf.
Ja.
Jahre später. So. Wir haben ja wieder eine Autorin, heute wieder eine interessante und schöne Autorin, deren Buch du auch schon gelesen hast dabei.
Ich habe sie kennengelernt bei einem Verlagsabend von dem Verlag Eisele, von dem Eisele Verlag, den wir ja, wir hatten ja Julia, die Verlegerin, hier schon zu Gast. Und da wurde sie präsentiert und durfte vor einer illustren Schar aus Buchhändlerinnen, Buchhändlern und was war noch dabei? Da waren noch ja Journalisten natürlich, einige Journalisten und Blogger und so weiter. Und da durfte sie ihr neues Buch vorstellen. Und das war im cool. September oder Oktober, im Herbst. Und bis jetzt musste ich praktisch warten, um dann mit ihr und über ihr Buch reden zu können. Das ist eine lange Zeit, aber jetzt ist sie da.
Dann machen wir das doch mal. Hallo.
Hallo.
Guten Tag. Musst ja, also du strahlst eh schon übers ganze Gesicht, aber du musst ja jetzt gerade total happy sein, weil dein Buchbaby auf die Welt gekommen ist, noch ganz frisch. Wie hast du den Tag erlebt?
Ach, es war schön, war richtig schön. Normalerweise passiert ja gar nicht so viel an so einem Veröffentlichungstag, muss man sagen. Man muss sich die Feier schon selber machen.
Ach echt, stimmt. Aber der Verlag macht doch immer so eine kleine Premiere für einen, oder ist das nicht so... Ein besonderes Event?
Wir haben das jetzt, glaube ich, verschoben auf die Buchmesse, die ja nächste Woche ist. Da sehen wir uns dann alle und da sind dann auch viele LeserInnen und BloggerInnen hoffentlich da. Aber also ich habe gestern auf Instagram schon ganz viele liebe Rückmeldungen bekommen und wir haben dann auch einen Schluck Sekt getrunken natürlich. Das musste schon sein.
Wir müssen dazu sagen, dein Buch heißt Unterwasserblau und ist im Eisele Verlag erschienen. Mhm. Genau. Und erzähl mal kurz ein bisschen, worum es geht. Ich durfte es schon lesen, zum Glück. Und du hattest bei dem Verlagsabend von Julia Eisele von dem Verlag auch sehr schön ein paar Passagen vorgelesen. Warst du da sehr nervös eigentlich? Man hat es dir nicht angemerkt, aber warst du es?
Ein bisschen. Aber ich habe das schon öfter gehört, dass man das gar nicht so merkt, wenn ich nervös bin.
Nicht.
Deswegen.
Gar nicht. Das also würdest man du ja das nie. Jeden Tag machen. Irgendwie.
Man selber denkt immer, man ist nervös und alle merken es, ja. Aber es merkt eigentlich keiner.
Genau.
Ich denke so immer, dass man dann vielleicht so die zittrige Stimme hat oder
ja,
sowas.
Ja, das natürlich schon. Aber dann ist natürlich auch schon sehr nervös, ne?
Ja.
Wenn man eine zittrige Stimme hat. Also von
das
daher.
Stimmt. Ja. Es hat ein ganz tolles Cover, muss man auch dazu sagen. Es sticht einem total ins Auge. Und man beginnt auf einer Kanutour im Spreewald und hört da so praktisch den Menschen zu, die da gerade so unterwegs sind. Und es geht in erster Linie um ein Paar und die Familie außenrum. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, die Familie und die Schwiegerfamilie, also meine Hauptfigur Jessica erzählt nicht eine Ich-Figur, aber sie ist halt die Hauptfigur. Und sie hat eine wunderbare Schwiegerfamilie, mit der sie wahnsinnig gut zurechtkommt. Das sind nur nette Leute, die alle keine Probleme haben und sich alle gut verstehen und sie auch aufgenommen haben. Und im Gegensatz dazu steht dann ihre eigene Familie. Also wir lernen die dann kennen, als der Vater stirbt. Das erfährt sie dann am Anfang. Und das heißt, dann muss sie nach Hause zurückkehren ins Ruhrgebiet und sich dann da mit ihrer Mutter, mit ihrer sehr verbitterten, schwer zugänglichen Mutter und ihrer deutlich älteren Halbschwester auseinandersetzen. Und das war als Kind nicht einfach und das fällt ihr jetzt auch noch nicht leichter.
Mhm. Wer war Vorbild für die schwer zugängliche Mutter? Ich traue mich jetzt einfach mal zu fragen.
Nein, es ist sehr, sehr wenig Autobiografisches dabei. Also so die Kleinigkeiten sind immer so, ich habe in den meisten Büchern irgendwie so kleine Beobachtungen oder wenn mal jemand was Schönes gesagt hat oder so. Aber es ist jetzt wirklich sehr, sehr wenig autobiografisch. Zum Glück, muss ich sagen. Also die Mutter hätte ich auch nicht gerne.
Ja, das stimmt. Also das ist wirklich, ich glaube, jeder von uns kennt jemanden, der lieber bei der Schwiegerfamilie zu Hause wäre sozusagen oder der sich da ein bisschen wohler fühlt. Das gibt es, glaube ich, schon häufig, dass man dann merkt, oh, oder zum Beispiel, also ich erinnere mich, ich bin selber Einzelkind und hatte einen Freund, der hatte 4 Brüder. Und dann war man dann plötzlich halt an Ostern oder so plötzlich an so einem Riesentisch und es war total trubelig und es waren so viele Leute da und sowas und das kannte ich gar nicht. Und das fand ich dann total spannend, mal in so einer anderen Familie einfach zu sein.
Und gleichzeitig haben die sich wahrscheinlich gedacht, zumindest teilweise, ach Einzelkind, das wäre doch
vielleicht,
was Schönes gewesen. Oder?
Vielleicht.
Aber du fühltest dich so wohl, weil du einfach untertauchen konntest auch so ein bisschen. Weißt du, sonst als Einzelkind fokussiert sich immer alles auf dich. Das ganze Verhalten, stimmt. Du wirst immer beobachtet, ja. Und da gehst du so komplett unter, läufst mit. Und das ist natürlich auch total entspannt dann. Wenn alle genug zu essen bekommen. Das ist wiederum das Problem. Weißt du?
Petra, jetzt hast du hinter dir schon, also wir sehen uns gerade auch, hinter dir ein schönes Bücherregal, wo natürlich auch dein Buch zu sehen ist, zumindest das Cover. Jetzt hast du uns natürlich auch einen Buchtipp mitgebracht. Wir sind gespannt.
Ja. Moment, ich habe mir Notizen gemacht, die muss
so
ich gerade mal
ja.
suchen. Und ich glaube, es sind ganz viele Pinguin-Bücher. Kann das sein, Petra? Oder täusche ich mich? Sehe ich das richtig?
Ja, sind einige dabei, genau.
Habe ich das richtig erkannt? Also auf dem Video
aus der Entfernung.
Ja, ich dachte, ist das der kleine Pinguin?
Das stimmt. Moment, ich suche gerade noch die Datei, die ich vorher hätte aufmachen können.
Alle Zeit der Welt. Ich bin ja schon alleine sehr gespannt auf das Buch, welches das ist.
Kann ja mal raten.
Das Buch heißt Geisterwand und kommt von Sarah Moss. Erschienen im Berlin Verlag, übersetzt von Nicole Seifert. Mhm. Ich kann hier gerade nur das Englische hochhalten. Ich habe es auf Englisch gelesen. Okay. Das ist ein ganz schmaler Band. Mhm. Wir befinden uns ganz im Norden von England, in einer Moorlandschaft. Und dort finden wir die Hauptfigur, die Ich-Erzählerin, Sylvie. Sylvie ist 14, also noch ein junges Mädchen. Sie ist mit ihrem Vater und ihrer Mutter da und mit einem Archäologieprofessor und drei StudentInnen. Und die wollen dort einen Sommer lang leben, wie damals die Menschen in der Steinzeit gelebt haben. Also sie machen so eine Art experimentelle Archäologie, versuchen so zu leben, wie die damals gelebt haben, obwohl man das gar nicht so genau weiß. Nee, jetzt habe ich Steinzeit gesagt, ne? Eisenzeit.
Also Eisenzeit.
Eisenzeit.
Ja. Mhm. Das ist jetzt auch wichtig, dass ich das
korrigiere, weil nämlich der Vater, der ist eigentlich kein Akademiker, kein Archäologe, sondern es ist so sein Hobby, er ist eigentlich Busfahrer und dem ist das alles ganz wichtig, dass das ganz streng alles so gemacht wird, wie es wirklich gewesen sein könnte. Während der Professor, der Akademiker sagt, naja, wenn man das so nicht wissen, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Und dieser Vater ist halt eine wahnsinnig dominante, aggressive Figur. Die Sylvie hat wahnsinnig Angst vor ihm, aber sie spricht das interessanterweise nie so richtig aus. Und auch nicht, als dann eine von diesen Studentinnen sie fragt, du hast da blaue Flecke, woher kommt das? Und sie nimmt, ich weiß nicht, nimmt sie sich selbst in Schutz oder nimmt sie den Vater in Schutz? Manchmal muss sie dann ihn aber auch provozieren, weil sie irgendwie schon weiß, das ist alles falsch, was da passiert. Aber sie kann es nicht, sie will es nicht ausbuchstabieren. Und man weiß aber trotzdem genau, wie es ihr damit geht. Und diese Studentin sagt ihr dann auch, es ist nicht richtig, dass dich jemand schlägt. Und wahrscheinlich ist das erste Mal, dass sie das überhaupt hört in ihrem Leben. Die Mutter hat praktisch schon aufgegeben. Und dann versuchen sie so Rituale nachzubasteln. Sie gehen natürlich so Bären sammeln und Hasen jagen und was man so macht. Und da gibt es aber auch ein bestimmtes Ritual, worauf dieses ganze Buch hinausläuft. Und für dieses Ritual sagt der Vater, so haben die Menschen das gemacht, so müssen wir das heute machen. Und es wird wirklich gruselig, weil Sylvie als junge Frau eine wichtige Rolle darin spielen muss. Punkt, Punkt, Punkt. Ich erzähle jetzt natürlich nicht, was das ist. Aber es ist gruselig und gefährlich und beklemmend. Und ich glaube, ich muss auch unbedingt dazu sagen, dass das Buch aber trotzdem ein positives Ende hat. Also es ist ein hoffnungsvolles Ende. Es ist ein feministisches Buch, sehr karge, sehr präzise Sprache und ein tiefer Einblick in eine Teenager-Seele, die viel aushalten muss, die weiß, dass das falsch ist, aber die noch nicht so richtig davon selbst rauskommt.
Interessant. Okay. Geisterwand?
Geisterwand.
Geisterwand, genau. Ich war mir nicht mehr sicher, ob Geisterland oder Geisterwand. Von Sarah Moss, hast du gesagt.
Genau.
Immer. Moore faszinieren dich ja generell auch sowieso schon seit vielen Jahren, oder Petra?
Was meinst du denn damit?
Hattest du nicht mal ein Buch geschrieben, das Moorschwestern hieß?
Genau, ich habe mal eine Weile in der Nähe von Bremen gewohnt und da gibt es ja das Teufelsmoor.
Ah, ja,
und da habe ich auch ein Buch drüber geschrieben.
Da habe ich gerade den Tipp für dich, das Spiegelland zu lesen.
Ja, von Rebecca Frank.
Genau, habe ich gerade gelesen, da geht es auch ums Teufelsmoor. Mhm.
Ja, genau. Ich bin auch super gespannt schon drauf. Ich will es auf jeden Fall noch lesen.
Ich denke, du wirst es genießen. Ich fand es richtig toll. Und es ist ja auch mit verschiedenen Zeitebenen, in die man da hüpfen kann. Und eben auch so ganz, ganz zurück, 1700 noch was. Und das fand ich wahnsinnig spannend, weil ich davon gar nichts wusste. Und Rebecca müssen wir auf jeden Fall auch noch einladen. Mensch, so viele nette Leute, mit denen man reden muss.
Muss.
Muss, unbedingt. Muss. Die stehen alle auf der Liste. Die müssen jetzt alle dran glauben, ob sie wollen oder nicht. Und müssen zu uns kommen und uns Bücher empfehlen.
Ich glaube, das machen sie alle gerne.
Ich hoffe es. Ich hoffe es. Wir haben auf jeden Fall großen Spaß daran, weil ihr alle, ihr Autorinnen und Autoren, ihr seid so ein nettes Völkchen. Das haben wir uns letztes Mal schon gedacht, Christian. Gell? Aber irgendwie.
Ja, wir haben so viele positive Erfahrungen.
Nett.
Ja, es sind immer tolle GesprächspartnerInnen, aber wirklich, also eigentlich immer, in 100% aller Fälle.
Ja.
Bisher.
Ja, und das kenne ich aus anderen Branchen nicht so. Also vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich danke.
Und weiterhin gutes Schreiben.
Dankeschön.
Alles Gute für dein Buch und auf der Leipziger Buchmesse.
Viele Grüße.
Zippi.
Ciao, ciao.
So.
und noch ein Gedicht.
Ich habe eines von einem, den ich bis vor kurzem noch gar nicht kannte. Aha. Und dann bin ich über ihn gestolpert. Ich glaube, er hat bis vielleicht vor 10, 15 Jahren hat er noch gelebt. Und er heißt Heinz Karlau. Hat wohl unglaublich
Karlau wie der Karlauer? Nee.
Ja, Karlau? Genau, richtig. Karlau mit AH.
Okay.
Kam aus der DDR, hat auch dort sehr viele Texte, alle möglichen Texte geschrieben. Mhm. Und aber auch wohl ein ganz paar pfiffige und schöne Gedichte. Dieses ist ein ganz kurzes und das heißt einfach meine Hoffnung.
Mhm.
Meine Hoffnung. In deinem Alter, mein Kind, hat jeder Mensch noch Gründe anzunehmen, er könnte fliegen wie laufen lernen. Ich werde mich hüten, dich aufzuklären. Vielleicht bin doch ich es, der sich irrt.
Oh, das ist sehr schön.
Oder?
Das fand ich auch ganz schön. Das ist schön. Das gefällt mir gut.
Ja. In deinem Alter, mein Kind, hat jeder Mensch noch Gründe anzunehmen, er könnte fliegen wie laufen lernen. Ich werde mich hüten, dich aufzuklären. Vielleicht bin doch ich es, der sich irrt. Ist gut, ne?
Das ist vor allem, ich denke da gerade so, wenn man Teenager-Kinder hat und so, und die denken ja auch, dass man die Welt ganz einfach lösen kann und so, und dass man einfach denkt, denkt das weiter. Es ist doch eigentlich eine ganz schöne Hoffnung, dass man denkt, dass man vieles bewirken kann.
Weil wir Eltern ja auch so Süßigkeiten hinter Ohren hervorgezaubert haben und so, weißt du? Das ist so krass.
Du bist selber schuld, meinst du?
Guck mal, was ich hinter deinem Ohr finde und sowas. Oh, echt krass. Und dann kommen sie, kannst du mal was hinter meinem Ohr hervorzaubern? Also sie glauben das ja wirklich. Wir sind selbst schuld.
Ja, du hast vollkommen recht. Aber ich zauber jetzt was hinter meinem Ohr hervor. Und zwar haben wir wieder eine Verlosung. Wir bedanken uns beim Penguin Verlag für die Kooperation. Wir dürfen nämlich dreimal diese wunderbaren Rieselin von Hannah Häfner verlosen. Dieses dicke Buch. Nein, so dick ist es nicht. Aber es ist so dick, dass es mir wieder Probleme macht, das per Post zu verschicken. Das sehe ich jetzt schon. Aber ich habe mittlerweile so Kartons bestellt, wo man die dann so wie bei Amazon fast schon so einschlagen kann, so ganz professionell.
Und du hast Briefmarken bekommen.
Und ich habe Briefmarken bekommen, genau. Also so könnt ihr gewinnen. Und ich muss sagen, erstmal sage ich, wie ihr gewinnen könnt. Mail an diesunddas@gmail.com, im Betreff bitte Riesinnen, damit ich es auseinanderhalten kann von den anderen Verlosungen. Und in die Mail eure Adresse nicht vergessen. Der Einsendeschluss ist der 24. März um Mitternacht. Und ich habe gezählt, letztes Mal haben 49 Leute mitgemacht. Es ist nämlich schon vorgekommen, dass eine zweimal gewonnen hat, weil bei der Auslosung von 49, alle, die bei Mathe aufgepasst haben, sind die Chancen relativ hoch, dass man gewinnt, wenn man drei verlosen darf. Also insofern, dadurch, dass es mittlerweile doch relativ viele sind mit 49, ich antworte jetzt nicht mehr jedem. Vorher habe ich noch jedem geschrieben, ob er gewonnen oder verloren hat. Das mache ich jetzt nicht mehr, aber ich habe alles gelesen und dann ausgelost beim letzten Mal ganz gerecht. Ihr könnt es vielleicht so machen, dass ihr, wenn ihr gerade gewonnen habt, vielleicht mal selber euch auferlegt, mal 2 Monate nicht mehr mitzumachen oder so. Aber mein Gott, also ihr dürft auch zweimal gewinnen, finde ich nicht schlimm. Aber dann hätten die anderen auch noch eine Chance sozusagen.
Ich glaube, bei die Riesen mache ich auch mit.
Aha.
Unter einem anderen Namen natürlich.
Ja, so.
Schau doch mal in unsere Richtlinien. Ich bin vermutlich ausgeschlossen, einfach von der Teilnahme. Also,
aber unter Pseudonym, vielleicht kann ja deine Frau mitmachen, weißt du?
Du hast mir auf jeden Fall so neugierig gemacht, dass ich
es ist wirklich gut.
Ich möchte das auch lesen. Und dann noch aus dem Schwarzwald. Ich meine, ich wohne hier am Schwarzwald. Und das hat mich nämlich auch so neugierig gemacht. Ach, ein Schwarzwaldroman. Ach, sehr schön. Komm, Schwarzwaldroman, finde ich gut.
Wobei ich das am Anfang nicht wusste. Und als ich anfing zu lesen, da merkst du einfach nur, es ist ein Dorf irgendwo auf dem Land sozusagen im Süden Deutschlands. Ich glaube, das wird schon deutlich. Und ich dachte am Anfang, es wäre in Bayern. Und dann kommt es aber nach und nach raus, dass es auf jeden Fall in Baden-Württemberg ist. Baden-Württemberg.
Ja. Genau. Ja.
Also ich sage nochmal kurz, wenn ihr uns unterstützen wollt, wir sind jetzt kurz bei der Community. Geht auf liesunddas.com, da gibt's alle Infos, wie das geht. Und damit bedanken wir uns dieses Mal bei einem neuen Leseeinhorn. Und zwar Jennifer ist zu uns gekommen.
Oh.
Und die Leselöwinnen und die Leseeinhörner und damit jetzt auch Jennifer hören werbefrei. Und auch die Lesemäuse unterstützen unsere Arbeit an diesem Podcast. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist ganz toll. Und wir haben momentan mehr oder weniger gleichbleibende Community. Also es gehen immer ein paar weg und dann kommen wieder ein paar neue dazu. Und insofern bin ich da ganz happy, dass das so steady ist.
Oh ja, steady.
Ja, ja, Wortspiel. Wir haben auch zwei Buchtipps aus der Community bekommen. Und zwar einmal von Imme, die hat geschrieben, ich habe die ganze Familie, genau, das hat nämlich damit zu tun, du wolltest eine neue Rubrik haben. Und zwar so eine Art Reisetipps im Sinne von, wo man mal hinfahren will, weil man es in einem Buch gelesen hat.
Richtig, Orte aus Büchern, ja.
Orte aus Büchern. Und da haben wir jetzt tatsächlich was bekommen. Und sie schreibt, ich habe die ganze Familie nach Sizilien geschleppt, um Taormina zu sehen, wegen der Tante Poldi-Krimis von Mario Giordano.
Ah.
Ja, ich konnte mir das so gut vorstellen und hatte einen kleinen, niedlichen Ort erwartet. Gelandet sind wir in einer amerikanischen Touristenhölle.
Oh.
Allerdings war die Reise trotzdem ein voller Erfolg. Sizilien ist eine Reise wert. Es gibt aber deutlich ruhigere Ecken als gerade Taormina. Schon der kleine Ort oberhalb von Taormina war eher so, wie ich mir Taormina vorgestellt hatte. Auf der Reise habe ich die beste Pasta meines Lebens gegessen, in Klammern Mandelsoße. Und wir waren auf dem Ätna und haben den Stromboli gesehen. Es bleibt ein unvergesslicher Urlaub und die Bücher mag ich deshalb auch nicht weniger gern. Liebe Grüße, Imme.
Toll. Dankeschön, Imme.
Okay, die amerikanische Touristenhölle fand ich super. Und dann hat Christiane geschrieben, liebe Larissa und lieber Christian, ich glaube, es war in der vorletzten Folge von Lies und Das, in der Christian Himmel unter der Stadt von Colm McCann erwähnt hat.
Ja.
Da mir Apeirogon, in Klammern die Worterkennung, beharrt auf Aperol.
Apeirogon, ja, so hieß einer der letzten Romane von Colm McCann.
Da mir so sehr gefallen hatte, suchte ich gleich in der Heidelberger, Larissa, du kennst Heidelberg noch nicht, oh, shame on me, ich fahre dieses Jahr hin,
good.
Stadtbibliothek danach. Da schon etwas älter, mussten sie es aus dem Archiv holen. Anfangs brauchte es etwas, bis ich mich in den beiden Welten zurechtfand, aber dann war ich im Sog und mochte es von Seite zu Seite immer mehr. Nun bin ich leider schon beim vorletzten Kapitel und es ist eins der wenigen Bücher, nach denen ich eine Lesepause brauche, weil es noch so nachklingt. Ich freue mich schon auf die neue Folge und schicke euch ganz liebe Grüße, Christiane.
Toll.
Das ist schön. Das freut mich total, dass man einfach mal so irgendwas, was wir so, weil in dem Fall, das hast du ja wirklich nur nebenbei erwähnt, das, da ging es ja gar nicht drum.
Ja, genau. Nee, das war das Erste, das ich von ihm gelesen hatte.
Genau.
Und war damals hin und weg.
Ja, und sie offenbar auch. Also insofern auch deine Nebensätze bringen neue Leserinnen hervor für dieses Buch.
Schön.
Das ist schön. Also wenn ihr auch solche Buchtipps habt, entweder per Mail oder gerne auch als Sprachnachricht an liesunddas@gmail.com, dann bin ich gespannt, was ihr uns so unbedingt ans Herz legen wollt, was wir alle unbedingt mal lesen sollten. Mir.
Jo, und dann gehen wir nochmal in den Norden so ein kleines bisschen. Nee, so
ja,
ganz
wieder
hoch
in den Norden.
Norden. Wir haben eine Buchhändlerin.
Ja, natürlich.
Mit einem Tipp.
Das ist, glaube ich, jetzt neu. Das hatten wir noch nie. Wir haben von ein und derselben Buchhandlung jetzt schon die dritte Buchhändlerin zu Gast. Und zwar von der Bücherstube Fuhlsbüttel. Ich habe es jetzt endlich mal sagen können. Vorhin habe ich es die ganze Zeit, habe ich mich versprochen dabei, weil da sind sehr viele Üs und Us.
Wie heißt der Stadtteil?
Fuhlsbüttel.
Ja, aber Fuhlsbüttel geht ja eigentlich noch.
Aber Bücherstube, sag mal Bücherstube.
Ach so, Bücherstube Fuhlsbüttel.
Bücherstube Fuhlsbüttel, das ist schon gar nicht so leicht, genau. Und zwar hatten wir damals schon mit Konstanze gesprochen und mit Daniel. Und diesmal haben wir Mia zu Gast. Hallo, grüß dich.
Hallo.
Hallo, danke schön, dass ich da sein darf. Ich bin ganz gespannt. Ich muss sagen, also ich habe ja in der, ich komme eigentlich aus Frankfurt, aus der Nähe von Frankfurt und bin für die Ausbildung nach Hamburg gezogen und habe jetzt letztes Jahr meine Ausbildung beendet und bin jetzt fester Bestandteil der Bücherstuben Hamburg-Nord. Die sind ja mittlerweile sogar 3 Filialen. Genau. Was noch spannender macht, dass es wirklich bis jetzt nur mit Fuhlsbüttel gesprochen wurde und noch niemand aus der anderen Filiale.
Ja, du, ich wusste nicht, dass es andere Filialen gibt, um ehrlich zu sein. Das ist mein Fehler gewesen.
Alles gut. Ich glaube, es hat sich auch sonst noch nie irgendwie jemand, also wir haben noch in Langhorn einer, den Kronstieg und jetzt ganz neu die Bücherbiene in Norderstedt.
Alles klar, aber nichts ist so aufregend wie Fuhlsbüttel, ne?
Genau.
Also in Fuhlsbüttel oben ist der Flughafen von Hamburg, in Fuhlsbüttel gibt es auch ein großes Gefängnis.
Das wird ganz viel große Rolle teilweise in Romanen, Krimis.
Santa Fu genannt auch nämlich.
Genau.
Was du alles weißt.
Ja, ich komme ja aus der Ecke, deswegen ich kenne das ja. Es ist auch mal jemand ausgebrochen aus Santa Fu. Irgendein wirklich ein großer, großer Schwerverbrecher. Wir reden von vor 30 Jahren oder so. Und da war Santa Fu wirklich in den Schlagzeilen auch.
Okay.
Okay, ja, das wusste ich
wunderbar.
Noch nicht.
Siehst du mal, wir haben einen Bildungspodcast hier, ganz interessant. Du, aber mal das Lustige beiseite, momentan ist ja das große Thema nach wie vor Wolfram Weimer und die Verleihung, bei der 3 Buchhandlungen ausgeschlossen wurden jetzt und alle reden drüber und es gibt Unterschriftenlisten und so weiter. Hast du da eine Meinung zu?
Ja, also natürlich. Also wir solidarisieren uns komplett mit den drei Buchhandlungen und mussten jetzt mit Erschrecken feststellen, dass überhaupt der Buchhandlungspreis dann jetzt zurückgezogen wurde dieses Jahr. Es ist jetzt gesagt wurde, okay, die große Feier wird es nicht geben. Insgesamt ist ja jetzt noch so ein bisschen unklar, okay, wie geht es jetzt überhaupt weiter? Genau, für uns ist es natürlich erschreckend, weil wir vor 1 bzw. 2 Jahren selbst den Buchhandlungspreis übergeben bekommen haben und es bei uns alles noch so super schön gemacht wurde. Also damals war Claudia Roth noch da und es war, ja, also wir haben uns da total wohlgefühlt und auch sehr wertgeschätzt und wahrgenommen. Mhm. Und jetzt wird erschreckend feststellen, also es ist einfach furchtbar, was da gerade vor sich geht. Deswegen, genau.
Aber ich finde gut, dass drüber geredet wird, dass das ein bisschen jetzt auch Wellen schlägt, dass man auch mal erfährt, wie wichtig auch so eine Wertschätzung ist letzten Endes. Ja. Und ich habe mir gedacht, ich bin sowieso in 2 Wochen in Göttingen. Ich werde auf jeden Fall dann in der Roten Straße einkaufen gehen und werde versuchen, diesen Buchladen dann zu unterstützen, dass sie wenigstens, ich habe auch gehört, die anderen Preisträger haben sich jetzt teilweise solidarisiert oder alle solidarisiert, aber ein paar haben sich zusammengeschlossen und geben also einen Teil ihres Preisgelds ab an die drei. Genau. Das finde ich total nett. Also ihr seid eine tolle Branche, das kann man, glaube ich, so sagen.
Ich finde es auch schön, also auch wenn es gerade eine schwierige Zeit ist, finde ich es schön zu sehen, wie stark die Branche dann zusammenhält.
Genau.
Wie viel da jetzt passiert ist und wie viele sich vor allem auf Social Media oder auch, also das ist dann ja teilweise nur ein Anruf entfernt. Mhm. Dann ruft man kurz an und sagt, kann man irgendwie helfen? Mega doof, was gerade passiert, etc. Das ist das Schöne an dieser Branche, dass wir alle zusammenhalten und es eigentlich egal ist, was wir machen und wo wir sind, aber wir sitzen alle im gleichen Boot. Deswegen sehr schön.
Super. Mia, was hast denn du mitgebracht? Ja. Du hast doch gleich Feierabend, hast du gerade gesagt, und freust dich darauf, dass du endlich nach Hause kannst und wieder lesen kannst.
Genau. Ich habe Gelbe Monster von Clara Leinemann mitgebracht. Ist im Surkamp Verlag erschienen und tatsächlich auch erst vor 2 Tagen, also noch ganz, ganz aktuell. Wir begleiten Charlie auf ihrem Weg. Also wir begegnen ihr das erste Mal in der U-Bahn. Sie sitzt da mit einem blauen Auge und man weiß noch nicht so ganz, was passiert ist. Und sie geht zu einem Anti-Aggressionstraining für Frauen. Es gab einen Vorfall in der Beziehung und am Anfang denkt man noch, okay, sie hat das blaue Auge. Klischee denken, okay, wir sind jetzt in der häuslichen Gewalt. Aber im Endeffekt war es Charlie, die tatsächlich gewalttätig physisch und psychisch ihrem Freund gegenüber war. Und sie geht dann zu diesem Anti-Aggressionstraining, hat ihre beste Freundin aufgebrummt und hat gesagt, ich möchte jetzt, dass sich was ändert. Das geht so nicht weiter, du darfst bei mir wohnen, kriegen das alles wieder hin. Aber du gehst jetzt bitte zu diesem Anti-Aggressionstraining, weil also der Freund hat sich natürlich getrennt. Es wird auch in keinster Form, also keinster Art und Weise verschönigt. Es ist wirklich, wir kriegen hautnah ihre Gedanken mit und wie es dazu gekommen ist und wie diese ganze Beziehung ablief. Und das ist gleichzeitig auch das Erschreckende, weil wir ihre Gedanken quasi hören und bis zu einem gewissen Punkt man da mitgeht und dann kommt plötzlich so ein Cut, wo man so denkt, ah, okay, aber der Gedanke war doch ganz, also wie kommst du jetzt zu diesem Entschluss, nur weil das passiert ist? Also es ist ganz spannend, super geschrieben, sehr schöne Sprache und gleichzeitig so erschreckend. Genau, und auch einfach mal eine ganz neue Sicht auf die Dinge, dass eben mal die Frau ist, die die Täterin ist und gleichzeitig aber super schön aufgearbeitet, wie dieser Weg dann danach weitergeht.
Gelbe Monster von Clara Leinemann. Ist eine junge Autorin?
Ja.
Okay, aber es ist kein Debüt von ihr.
Das müsste das Debüt sein.
Ach, sogar ein Debüt vielleicht, okay. Larissa kennt sie auf jeden Fall auch nicht.
Nein, ich kenne sie nicht, aber ich wundere mich, weil Christian, ich habe jetzt deine Frage erwartet, wer sind denn die gelben Monster? Weil du willst immer wissen, was hinter dem Titel steckt, willst du aber gar nicht.
Nein, ich will vor allem auch nicht zu viel verraten.
Ach so, ja,
das stimmt. Ich habe das Gefühl, mit der Frage verrät man vielleicht zu viel.
Ach so, ja, dann fragen wir das nicht.
Aber frag du doch mal.
Es wird auf jeden Fall im Buch aufgedeckt.
Okay, das ist doch schon mal gut. Wunderbar, super. Das Cover, ich habe es mir gerade aufgerufen, das Cover haut rein. Also das ist, das springt einen richtig an. Insofern, ihr könnt, wenn ihr es sucht, nicht daran vorbeigehen wahrscheinlich. Ihr werdet es finden. Und genau, Gelbe Monster von Clara Leinemann. Und das war das Debüt von Mia bei uns. Vielen Dank.
Vielen Dank, Mia. Grüße nach Hamburg.
gebe ich weiter. Dankeschön.
Danke dir, schönen Feierabend.
Danke, genieß das Wetter noch. Bis dann.
Und damit können wir ja auch mal sagen, für alle, die uns noch nicht so lange hören, wir stellen hier nämlich nur Bücher vor, hinter denen wir komplett stehen können und die wir ganz toll finden und die wir euch einfach ans Herz legen wollen. Und alles andere wird hier einfach nicht erwähnt. Wir verreißen selten. Manchmal, ja, wenn es einen sehr unter den Fingern juckt, muss man mal schimpfen. Aber darum geht es uns nicht. Wir wollen einfach, dass ihr alle Lust bekommt aufs Lesen.
Ja.
Und nicht einfach nur noch die ganze Zeit beschimpft werdet. So. Genau. Ja, dann können wir einfach schon in die Nachlese gehen, oder?
Dann gehen wir einfach mal in die Nachlese. Bedanken uns einfach, dass ihr bis hierher dabei wart. Tausend Dank. Die Steady-Abonnenten, die werden dann noch mit uns noch mit. Oh, ich habe noch ein Buch. Genau. Das habe ich erstmal abgebrochen. Erzähle ich dir gleich in der Nachlese. Ja. Da bin ich gespannt, ob du das schon gelesen hast. Eine Autorin aus Amerika, die einen ganz interessanten Namen hat.
Aha.
Und dieses Buch hat mich ein bisschen verwirrt, wo wir es gerade von Zukunft hatten. Auch da spielen erhebliche Passagen in der Zukunft.
Aha.
Ich habe es bei der Hälfte jetzt erst einmal abgebrochen. Erzähle ich dir gleich.
Ja, genau. Müssen wir gleich noch ein bisschen länger reden. Wir hören uns alle wieder in 14 Tagen. Bis dahin.
Ciao, ciao. Tschüss.